Hallo und herzlich willkommen bei Erfolgsgedanke, dem Podcast über inspirierende Persönlichkeiten und ihre Wegbegleiter. Denn Erfolg hat viele Gesichter. Ich bin Björn Weide, CEO beim Fintech-Unternehmen Smartsteuer und spreche heute mit Thomas Kehl über finanzielle Bildung, den Wert von Mentoren in der Ausbildung und den Weg vom Investmentbanker zum YouTuber. Gute Unterhaltung. 10 Tipps, um einfach reich zu werden. 800.000 Aufrufe. Für Rente und Steuern interessiert sich dafür nur jeder Zehnte. Verzweifelst du manchmal an deinen Zuschauern?
Gute Frage. Nein, eigentlich nicht. Ich meine, die Klicks drücken sich oder sind ja meistens oder in den meisten Fällen ein Spiegelbild vom Titel und vom Thumbnail, was wir auf YouTube gewählt haben. Das heißt, es geht hauptsächlich darum, Aufmerksamkeit zu erzeugen und dann den Klick zu generieren, dass die Leute ins Video reinkommen und danach geht es dann darum zu delivern, dass der Zuschauer quasi nicht enttäuscht ist. Und dann ist klar, dass das Thema Steuern vermutlich weniger Klicks erzeugt als alles, was reich werden, Millionär werden, finanzielle Freiheit, passives Einkommen und solche Dinge angeht.
Ja, und damit herzlich willkommen Thomas Kehl, Gründer und Host des, ich glaube jedenfalls nach dem, was ich gesehen habe, erfolgreichsten deutschen Finanz-YouTube-Kanals mit fast einer 500.000 Abonnenten. Es dauert, glaube ich, nicht mehr lange, bis er die endlich knackt. Wir haben schon gehört, Rente und Steuern bringen weniger Klicks, aber wofür interessieren sich denn deine Zuschauer? Welches sind die populärsten Videos? Weißt du das aus dem FF?
Ja, also wir haben viele gesellschaftliche Themen mit drin, die Leute interessieren. Also wir nennen das jetzt mal gesellschaftlich, aber zum Beispiel solche Dinge wie lohnt sich ein Studium oder was sind die bestbezahlten Ausbildungsberufe oder wie legen Millionäre ihr Geld an? Also solche Dinge, die den User jetzt oder den Zuschauer nicht direkt betreffen. Und dann auch Tutorials, was ziemlich viel gerne geklickt wird. Also solche Dinge, wie lege ich mir denn jetzt einen ETF-Sparplan an? Also wirklich Klick für Klick. Wie komme ich in so einem Broker-Interface zurecht, wo wir ursprünglich mal gedacht haben, boah, das interessiert doch keinen, kann sich da einfach durchklicken. Aber erstaunlicherweise wollen die Leute dann Tutorial zu haben. Und ansonsten, ja, alles, was mit dem Thema Investieren zusammenhängt, ja.
Ich habe gesehen, aber ich weiß nicht, ob ich alle Videos sehe, wenn ich da bei YouTube bei euch auf dem Kanal bin und mir die anzeigen lasse.
Aber über 300, also es wäre eine sportliche Challenge.
Ja, ich glaube, die zeigt ja nicht alle an, ne? Ja, genau. Naja, nicht, dass ich sie alle gesehen hätte, aber ich habe mir versucht, mal einen Überblick zu machen über eure Themen. Und die beiden, die ich gesehen habe, die eine Million Views geknackt haben, waren Haus kaufen oder mieten und Auto kaufen oder leasen. Genau. Das fand ich interessant, weil es jetzt nicht so die ganz klassischen und die ganz catchigen Titel waren mit reich werden und so. Die hatten, glaube ich, habe ich ja gesagt, 800.000 Views. Ist ja auch spannend.
Sind aber sehr, sehr emotionale Themen, auf jeden Fall.
Ja, stimmt.
Wenn du dir mal Gedanken machst, ich weiß nicht, ob du Eigenheimbesitzer bist oder nicht.
Eigentumswohnung, ja.
Eigentumswohnung, okay. Wenn du mit den Leuten mal drüber sprichst und das mal aus einer rein rational finanziellen Perspektive siehst, dann wirst du sehen, eckst du ziemlich schnell an. Also es ist häufig eine, und richtigerweise auch, ja, es ist ja nicht nur eine finanzielle Entscheidung, sondern vor allem eine Lebensstilentscheidung. Aber dann, was wir halt oft beobachten in der Community, ist halt so, dass die Leute zwar rationale Argumente haben, aber dass die Entscheidung eigentlich emotional basiert ist und dann später die rationalen Argumente nachgeliefert werden, ne? Und wir haben das versucht, mal ein bisschen nüchtern darzustellen. Wir haben auch nicht gesagt, kaufen ist absoluter Schwachsinn oder mieten ist Geld zum Fenster rausgeschmissen, sondern wir haben gesagt, welche die Faktoren sind. Wir haben uns dann später auch mal ziemlich viel Arbeit gemacht, da einen Rechner zu bauen, also dass du online mal vergleichen kannst, was für dich das Bessere ist, kaufen oder mieten, hängt natürlich von so vielen Faktoren ab, dass solche Rechner natürlich stark vereinfacht sind. Und ich meine, wer kann schon wissen, wie sich jetzt zum Beispiel die Miet- oder die Immobilienpreise in Zukunft entwickeln. Und beim Auto ist genau dasselbe. Also hoch emotionales Thema, Riesenbindung, emotionale Bindung zum eigenen Fahrzeug.
Oh ja. Jetzt wäre meine nächste Frage, und das passt aber auch ganz gut dazu, auch gewesen, wie sieht denn dein typischer Zuschauer aus? Weil ich mich gerade frage, ob gerade diese Bindung, die zum Auto lange Jahrzehnte ja herrschte, ob die in deiner Community auch schrumpft, weil ich von deinen, auch von dir jetzt schon genannten Themen vermute, dass die tendenziell ein bisschen jünger ist.
Es kommt darauf an, über welche Plattform wir sprechen. Also wir haben ja mit YouTube angefangen, haben mittlerweile aber ziemlich viele Kanäle, die wir bespielen. Also zum Beispiel Instagram ist da deutlich jünger. Aber wenn du jetzt den typischen YouTube-Zuschauer meinst, dann ist es tatsächlich ein Zuschauer, mehr als eine Zuschauerin. Mhm. Und zwar zu, ich glaube, über 80%, 85% oder ja, also irgendwas zwischen 85 und 90 tatsächlich. Die Altersspanne ist überwiegend zwischen 20 und 35. Und im Austausch mit der Community stellen wir ziemlich viel fest, dass ja, es sind also überwiegend, also viele Berufseinsteiger, ja, entweder fertig mit der Ausbildung oder fertig mit dem Studium und die jetzt das erste Mal quasi so vor dem Gedanken stehen, ja gut, jetzt verdiene ich Geld, was soll ich denn damit machen? Und die dann so langsam ihre Passion, kann man fast mittlerweile schon sagen, für das Thema Finanzen entwickeln, weil ich meine, nach einem Jahr oder nach zwei Jahren Finanzfluss könnte man behaupten, es ist alles schon gesagt worden. Du weißt alles, was man zum Thema Finanzen wissen muss. Aber trotzdem sind die Themen nie ausgegangen. Und ja, von daher, ja, interessiert es, gibt es viele Leute, die da sogar eine Passion mittlerweile draus gemacht haben.
Aber schon ein starkes Wort. Passion für Finanzen und das bei einer 500.000 Followern und dann in der Zielgruppe. Das kann ich mir fast nicht vorstellen. Wahnsinn.
Zumindest ein Interessensgebiet, sagen wir es mal so, ja. Aber du musst mal schauen. Also zum Beispiel, wir haben ja auch eine Facebook-Gruppe und die Leute, die dort unterwegs sind, sind viel besser auf dem Laufenden als ich, was zum Beispiel solche Konditionen am Brokermarkt angeht oder wer welches Finanzprodukt oder welches neue Girokonto der letzte Schrei ist und solche Dinge. Also naja, das ist, also wir versuchen das mehr und mehr als einen Community-Gedanken zu haben und nicht, dass ich irgendwie im Vordergrund stehe, was ja durch die Videos bedingt so ein bisschen der Fall war.
Ja, wir gehen gleich auch noch ein auf die Gründungsgeschichte, aber vielleicht noch ein Satz vorweg. Das soll ja jetzt hier kein Finanzpodcast sein, der Daimler Konkurrenz macht, aber ganz kurz, du bist sehr offensichtlich, wenn ich die Video so richtig interpretiere, ein großer Verfechter vom passiven Investieren über genau. ETFs. Das ist ja ein vergleichsweise langweiliges Geschäft. Ich selber habe darüber auch einen Einstieg überhaupt gefunden in das Thema Finanzen und bin auch ganz froh, dass ich das darüber gefunden habe. Dann konnte ich es nämlich irgendwann auch gefühlt wieder beerdigen, nämlich insofern, als dass es jetzt einfach läuft über Sparpläne. Wenn du sagst, du hast jetzt so viele, die da eine Passion entwickeln, die sich für Broker interessieren, dann hört sich das nicht so an, als wären das so die ganz klassischen, ich hatte eigentlich ein Altersvorsorgethema und jetzt habe ich das Problem gelöst und beschäftige mich jetzt nicht mehr, sondern es geht jetzt schon in Richtung aktives Handeln. Bist du da manchmal moralisch in einem Dilemma, weil das eigentlich gar nicht das ist, was du glaubst, dass das Richtige ist?
Ja, also Es ist eigentlich ein super guter Punkt, den du ansprichst, weil wir werden sehr viel in die Ecke gestellt, in der ich eigentlich auch gar nicht so stehen möchte, nämlich in die Ecke, Finanzfluss ist ja ETFs, die machen ja nur ETFs, die machen nur Passives und so. Uns ging es aber auch, als wir angetreten sind mit unserer Mission, mehr um das, also uns geht es um das Thema finanzielle Bildung, nicht Hardcore-ETFs. ETFs oder passive Anlagestrategie ist eine dominante Strategie, das ist ja vielfach wissenschaftlich nachgewiesen worden, aber wer sich trotzdem emotional, also wer Lust hat auf Einzelaktien und einzelne Aktien kaufen will, jetzt nicht traden, sondern sich tief mit einem Unternehmen beschäftigen will und sagt, okay, ich möchte jetzt nicht ein MSCI World kaufen mit, ich weiß jetzt nicht mehr, 1300 Unternehmen oder noch mehr, sondern ich will mir selbst welche zusammensuchen, dann ist das auch ein valider Ansatz. Und wir haben da mal jetzt, da mal so ein bisschen so ein Statement zu setzen, ein Video produziert, wo wir das ganze Team mal dass einige Leute aus unserem Team vor die Kamera genommen haben und jeder durfte mal sein Portfolio vorstellen, also die prozentuale Aufteilung jetzt nicht, das Gesamtkapital. Und jeder Pie-Chart hat anders ausgesehen. Manche haben ein bisschen mehr P2P dabei, andere haben ein bisschen Krypto dazu. Viel ETF, aber auch nicht nur. Es waren auch viele dabei, die Einzelaktien haben, manche eine größere Position, manche eine geringere Position. Also ich denke, alles ist legitim, solange du dich mit deinem Geld beschäftigst. Und wenn du dann sagst, mir ist es zu langweilig, wie du ja richtigerweise gesagt hast. Ich meine, passives Investieren, wenn es einmal aufgesetzt ist, ist es langweilig. Ja, das ist das, was ich besonders schätze daran, dass ich da nicht so viel Zeit investieren muss. Aber andere Leute haben Lust, beim nächsten Unternehmen, bei den nächsten Hypes dabei zu sein.
Aber das birgt ja ein gewisses Risiko. Und da ist ja schon tatsächlich Voraussetzung, dass man über eine gewisse finanzielle Bildung verfügt, dass man weiß, was man da tut, dass man eben nicht seine potenzielle Altersvorsorge da aufs Spiel setzt. Hast du das Gefühl, dass deine Zuschauer so weit schon in der Materie sind, dass das klar ist und dass sie nicht sagen, super, ich habe jetzt hier jeden Monat als, weiß nicht, Azubi oder Berufsanfänger ein paar hundert Euro über und verzockt die halt an der Börse?
Ja, ich denke mal, ja gut, sagen wir es mal so, wenn du jetzt Azubi bist und ein paar hundert Euro in Anführungszeichen in Sand setzt, ist das meiner Meinung nach ein vertretbares Lehrgeld, wenn du so willst, ne? Wir merken das in der Community, dass du überwiegend dass überwiegend die männlichen Zuschauer so eine Tendenz zum Zocken haben. Und ich kann das eigentlich auch niemandem so wirklich übel nehmen, weil ich das selbst auch hatte. Ich habe mit Knockout-Zertifikaten gespielt. Ich habe auf Einzelwerte gesetzt. Das ist mal gut gegangen, das ist mal nicht gut gegangen. Bis ich dann tatsächlich mal gemerkt habe, okay, eigentlich geht es doch hier um langfristigen Vermögensaufbau. Und da muss eine langfristige Strategie her. Und dann kann es mir eigentlich egal sein, welche die nächste Hype-Wasserstoff- oder Biotech-Aktie ist. Aber gut, ich meine, du kannst halt aufklären, aber wir wollen da jetzt auch nicht irgendwie so den Moralapostel spielen oder so, sondern einfach sagen, hey, guck mal, das hier sind CFDs, so funktionieren CFDs, das haben wir auch gezeigt, das sind ja so Zockerpapiere, für die, die es nicht kennen. Und das sind die Risiken von CFDs. Und es gibt einen Grund, warum jeder CFD-Broker ganz dick auf seine Webseite schreiben muss, so wie beim Rauchen. Ne? Rauchen kann tödlich sein, müssen die drauf schreiben, 80% unserer CFD-Investoren verlieren Geld oder. Und darauf kann man dann halt hinweisen und das darin sehen wir halt eher unsere Mission. Und wer dann halt sagt, ich will mir auch so ein passives Portfolio bauen, wie ich das mache, was ja der überwiegende Teil unserer also der Zuschauer und Zuschauerinnen ist, den zeigen wir dann ganz genau Step by Step, wie das funktioniert, wie man sich die einzelnen ETFs raussucht. Und bei CFDs gehen wir dann halt über die Aufklärung nicht hinaus. Also wir zeigen jetzt nicht, wo du den nächstbesten CFD-Deal abschließt, ja.
Zitat, ich bin fast 18 und habe keine Ahnung von Steuern, Miete oder Versicherungen, aber ich kann eine Gedichtanalyse schreiben in 4 Sprachen. Mit diesem Tweet hatte eine Schülerin im Jahr 2015 im Jahr der Gründung von Finanzfluss ziemliche Aufmerksamkeit erregt. War das euer Gründungsmoment?
Jetzt nicht dieses Zitat per se, sondern wir sind da ein bisschen anders reingekommen. Aber ich finde, es hat so ein bisschen was Wahres und ein bisschen, ja, also ich es gibt ja viele Verfechter, die sagen, Schule muss Steuern und Finanzen und solche Dinge beibringen. Bin ich nicht so 100% d'accord mit. Ich finde, Schule sollte eher beibringen, selbst Dinge zu recherchieren oder selbst Dinge herauszufinden oder sich selbst in Themen reinzuarbeiten. Sonst könnte man nämlich noch eine ganze Palette an Dingen aufzählen, die die Schule auch beibringen müsste. Zum Beispiel gesunde Ernährung oder die richtige Partnerwahl oder Umgang in der Beziehung oder weiß der Geier was. Von daher denke ich, ja, sollte schon irgendwo mit aufgenommen werden. Zum Beispiel kann man einfach mal eine ganz einfache Zinsberechnung im Matheunterricht mit einbringen oder solche Dinge. Aber jetzt per se zu sagen, Finanzen und Steuern muss unbedingt ein Fach werden, wäre ich ein bisschen vorsichtig. Das wäre zu einfach.
Ja, da habe ich große Sympathien für, geht mir mit dem Thema Programmieren. Ich bin Informatiker. Auch so ist mir auch zu einfach zu sagen, ist halt ein wichtiges Thema, müssen jetzt alle lernen. Wir sind auch irgendwie Maschinenbau-Nation geworden, ohne dass es Maschinenbau als Fach in der Schule gab. Ne?
Ich meine, Programmierer sind ja nonstop dabei, neue Dinge zu lernen. Ich meine, wenn ich unseren Programmierer bei der Arbeit sehe, der verbringt einen Großteil seiner Zeit damit, sich selbst zu updaten und zu gucken, was es für neue Basis gibt, wie man was besser machen kann, wie man was schöner machen kann, sich mit Kollegen austauschen. Und das, wenn da mal ein Schulkonzept drum gestrickt werden würde, wäre es direkt outdated.
Ja, man muss sich überlegen, die sind dann 10, 15 Jahre vom Berufseinstieg entfernt. Das sind ja Welten, Äonen quasi, bis die dann mal wieder tatsächlich das Wissen brauchen. Das ist ja schon längst wieder von gestern.
Das stimmt.
Also habe ich große Sympathien für. Trotzdem hast du ja gesagt, ist es nicht ganz falsch. Deutschland hat mit 6%, glaube ich, habe ich nachgeschlagen, eine der niedrigsten Aktionärsquoten weltweit. Und jetzt Norbert Blüm wird auch dir, bist ja deutlich jünger als ich, aber wahrscheinlich noch ein Begriff sein als ehemaliger Finanzminister, der mit seiner stetigen Wiederholung von die Rente ist sicher viele Schlagzeilen gemacht hat. Hat er damit Deutschen auch einen Bärendienst erwiesen, weil sie sich damit ein bisschen auf die faule Haut gesetzt haben, gesagt haben, naja, das regelt dann irgendwie der Staat, um Altersvorsorge muss ich mich nicht kümmern.
Ich meine, wir versuchen immer so unpolitisch wie möglich zu bleiben, dass wir wirklich, ich meine, Finanzen ist kein politisches Thema, also auf privater Ebene. Deswegen wollen wir uns da gar nicht irgendwie einordnen lassen. Aber klar bin ich dafür, dass wir in Deutschland eine höhere Aktienquote haben, einfach aus fehlenden Alternativen heraus. Ja, wenn eine deutsche Staatsanleihe noch 6% abwerfen würde oder sowas, bei einer Inflation von, keine Ahnung, sagen wir mal 4% oder sowas, dann könnte man seine Altersvorsorge auch über deutsche Staatsanleihen abbilden. Das wäre kein Problem. Aber dann die Fahrlässigkeit zu sagen, zum Beispiel, ich weiß nicht, unser aktueller Finanzminister Olaf Scholz hat ja auch mal gesagt, wie er sein Geld anlegt und zwar auf dem Girokonto. Das sind halt einfach die falschen Messages, die gesendet werden. Dasselbe ist, wie wenn du zum Beispiel eine Riester-Rente abschließt. Also ist zwar schön und gut, dass du hier einen Bonus dazu kriegst, aber das ist ein Tropfen auf dem heißen Stein, wenn das Geld schlecht angelegt ist und die ganzen Gebühren weggefressen werden. Von daher, absolut, also Aktionärsquote muss man was dran machen. Wie man das jetzt über die Schule macht, ist eine gute Idee, habe ich so noch nicht drüber nachgedacht. Können wir vielleicht einfach mal ein bisschen einfach so die Basis erklären, was ist denn überhaupt eine Aktie? Eine Aktie ist ja an sich kein Zockerpapier, sondern ist eine Beteiligung am Unternehmen. Und das muss man vielleicht einfach diese Einstellung ein bisschen nahe bringen.
Wie ist denn deine Begeisterung für das Thema Finanzen gekommen? Wahrscheinlich ja nicht über die Schule.
Nee, nicht über die Schule, über das Elternhaus, interessanterweise. Also mein Vater hat mich da reingebracht. Er hat selbst jahrzehntelang nichts mit dem Thema am Hut gehabt. Hat sich dann angefangen, so damals waren das ja noch so Seminare und DVDs von so verschiedenen Coaches, mal seriöser, mal ein bisschen weniger seriös, sich damit zu beschäftigen, hat dann einen Börsenbrief abonniert. Da ging es um das Thema Nebenwerte, also sowas wie SDAX, MDAX Unternehmen. Und das waren ziemlich, also aus meiner damaligen Sicht, ich war damals so 16 Jahre alt, glaube ich, aus meiner Sicht ein super interessanter Börsenbrief, weil der Analyst wirklich in die Firmen gegangen ist, mit den CEOs gesprochen hat, die Firmen wirklich durchweg analysiert hat, mit den Konkurrenten verglichen und dann halt Potenziale herausgearbeitet. Und das fand ich halt super gut, habe das dann gelesen, also am Anfang zusammen mit meinem Vater, der hat sich schon so ein bisschen zurückgezogen, hat gesagt, guck mal, mein Sohn interessiert sich so sehr dafür, der soll das mal lesen und soll mir dann sagen, was ich kaufe. Und so haben wir es dann auch gemacht.
Du hast deinem Vater Empfehlungen gegeben?
Ja, also aufgrund dieses Börsenbriefs. Ne? Ich habe geguckt, worauf haben wir Lust. Da waren dann solche Firmen dabei, die damals auch viel kleiner waren. Ne? Sixt ist ja jetzt deutlich gewachsen, seitdem war damals noch Sixt dabei, GfK, WMF waren wir mit dabei. Die anderen weiß ich jetzt gar nicht mehr. Und dann habe ich meinem Vater gesagt, ja, lass das mal kaufen. Und dann habe ich ihm Geld gegeben und er hat Geld von sich genommen und hat das dann halt über sein Depot gemacht.
Ach so, ihr habt gemeinsam investiert, ja?
Ja, genau.
Mhm. Ah, wow. WMF ist die...
Dieser Besteckhersteller.
Ja, das dachte ich mir schon, aber war der nicht mehr insolvent zwischendurch?
Ja, die wurden mehrfach public genommen, also von so Hedgefonds wie KKR und so, aber das war alles noch davor, ja. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, ob wir damit einen Gewinn gemacht haben oder nicht.
Mit Sixt wahrscheinlich schon.
Mit Sixt schon, ja. Aber sehr, sehr früh raus, also zu früh, also aus heutiger Sicht, ja, aber gut. Man muss sich ja auch, ich musste mir auch mein Studium finanzieren und solche Dinge, von daher gibt es dann Prioritäten.
Oh, das hast du tatsächlich hingekriegt, ja? Also... Wahrscheinlich nicht komplett, aber...
Was denn, mein Studium zu finanzieren?
Ja, von dem Geld?
Nein, auf keinen Fall. Also das, was ich dort angelegt hatte, das hat ursprünglich... Also mein Großvater hatte damals, ich glaube, war so schon sehr fortschrittlich, so einen Fondssparplan abgeschlossen, bei der damals ADIC hieß, das gibt es ja wahrscheinlich gar nicht mehr, das wurde ja wahrscheinlich schon 5-mal gekauft von verschiedenen Asset Managern. Und da habe ich, also bevor wir mit dem Thema Aktien rangegangen sind, habe ich morgens immer, ich komme ja aus dem Saarland, dieser Brücker Zeitung aufgeschlagen und da waren früher halt auch immer die Aktien- und Fondskurse hinten drin. Und da habe ich das dann immer verglichen, du musst dann den richtigen Kurs nehmen zwischen Geld- und Briefkurs und das dann multiplizieren mit deinen Anteilen und dann siehst du, wie das schwankt. Und das ist schon sehr beeindruckend als Kind, wenn du siehst, ah, jetzt habe ich was gewonnen, jetzt habe ich wieder was verloren und so. Kommst du das erste Mal ran, da gab es ja noch keine Smartphone-Broker oder so.
Und hat das dir nicht Angst gemacht auch? Also ich habe das mit meinem Sohn mal jetzt durchgespielt, der ist allerdings noch ein bisschen jünger, 13, dem hatte ich ein Depot eingerichtet und einfach mal 100 Euro draufgelegt und gesagt, damit es nicht dein eigenes Geld ist, was du am Anfang verbrennst, nimm halt das mal, einfach nur, um überhaupt irgendwas zu machen. Hat er sich ganz lange ganz schwer getan und so Musterdepots angelegt und mal geguckt und dann gesagt, ich probiere es mal. Hat sich unglaublich geärgert, dass er zu einem bestimmten Zeitpunkt eben Tesla nicht gekauft hatte, weil die dann massiv nach oben gegangen sind. Und
Fear of missing out. Ne?
Ja, genau. Es ist ja schon durchaus ein emotionales Thema gerade bei Einzelaktien, die nur extrem stark schwanken können. Hat sie ja nie Sorgen drum gemacht? Oder wie ist dein Vater damit umgegangen?
Entspannt. Also er ist da ziemlich entspannt, hat aber auch, ich habe ja einen 5 Jahre jüngeren Bruder, hat versucht auch denen dann das Thema ranzubringen und den hat es nie gejuckt. Mein Bruder ist ein sehr sparsamer Mensch, das heißt, ist jetzt nicht irgendwie haut das Geld auf den Kopf und so, aber sich so mit Kapitalmarkt oder sowas beschäftigen, hat er überhaupt keine Lust drauf. Und für den ist natürlich so ein passiver Investmentansatz das Beste, ne? Weil er ist Ingenieur und hat null Lust, sich damit zu beschäftigen, hat das auch damals nicht gehabt. Und so muss halt jeder so seinen eigenen Investment-Style finden, in Anführungszeichen. Ne?
Aber dein Bruder macht das mit den ETFs, hast du ihn überzeugen können, dass er wenigstens das tut, ja?
Ja, der hat, also ich habe gar nicht überzeugt, also ich habe gar nichts gemacht. Er ist auf mich zugekommen, er ist auch für andere Finanzdinge auf mich zugekommen. Unsere Eltern haben damals so eine Lebensversicherung abgeschlossen in England, weil die noch ein bisschen, also vor 2004, weil 2005 gab es ja dann so eine Steuerreform, da haben die noch schnell eine gemacht in England, weil die eine höhere Aktienquote fahren dürfen als deutsche Lebensversicherer. Und dann fragt er mich regelmäßig, soll ich das noch weitermachen? Ist das gut? Und dann hat er mich mal gefragt, ich habe gehört, Berufsunfähigkeit braucht man, was soll ich denn da machen? Dann habe ich gesagt, ja, lass dich beraten. Und jetzt hat er auch ein Depot und ja, war immer Pull. Also ich habe da nie irgendwie gepusht.
Aber dein Vater scheint mir ein bisschen gepusht, ist vielleicht übertrieben, aber wenn er dir die Börsenbriefe in die Hand drückt und wenn er für euch da ja durchaus Finanzprodukte dann im Ausland auch noch kaufen, muss er sich damit ja selber auch beschäftigt haben. Kannst du dir vorstellen, dass du ohne den Kontakt über die Familie das Thema je für dich entdeckt hättest? Also wieder zu, auf die Frage zurückkommen, was muss man denn gesellschaftlich heute eigentlich tun, um Menschen damit überhaupt in Kontakt zu bringen?
Weiß ich nicht. Klar, ich meine, er hat sicherlich den Stein ins Rollen gebracht und das auch überhaupt nicht irgendwie gepusht, aber ich glaube, er hat mir einfach so gezeigt, was er macht und hat mich damit quasi reingezogen. Ne? Ist ja wie wenn du, sowieso, wenn du ein Vorbild hast, das irgendwas vormacht und du findest das toll, dann kommst du ja, dann folgst du ja automatisch, also ohne irgendwie jetzt dazu gezwungen zu werden. Und auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, dass ich halt in so einer Freundesklique irgendwie reingekommen bin. Ich weiß nicht, ob das durch das Interesse von Finanzen war oder ob das nochmal das Interesse für Finanzen geweckt hat, aber im Abiturjahrgang waren in meinem Freundeskreis 5 Leute, die den Bankkaufmannsausbildung angefangen haben.
Ui, so wie du übrigens, ne?
Dann. Ich habe die später gemacht. Ich habe zuerst in einem Strukturvertrieb gearbeitet, weil ich ganz schnell ganz reich werden wollte. Hat dann nicht geklappt. Und dann habe ich mich dazu entschieden, ein Studium in Frankfurt zu machen. Und das war dann aber dual. Das heißt, ich habe dann die Ausbildung parallel zum Bachelorstudium gemacht.
Also was Solides.
Ja, genau, was Solides. Und die Freunde haben erst die Ausbildung gemacht. Davon hat einer die Ausbildung sehr schnell abgebrochen, weil er gemerkt hat, dass Finanzen nicht das Richtige ist. Und das ist lustigerweise heute mein Mitgründer Arno.
Ach nein.
Das heißt, er ist dann doch wieder in den Finanzbereich zurück. Und die anderen sind dann studieren gegangen im Anschluss. Und ich glaube, ja, von denen ist, glaube ich, keiner mehr im Bankenumfeld tätig.
So, vielleicht nochmal kurz zu deinem Werdegang. Du hast dann doch das studiert und ja auch vor deiner YouTube-Karriere ganz klassisch in dem Bereich gearbeitet. Was hast du da gemacht?
Ja, also ich habe erst in Frankfurt studiert, bin dann nach Paris. Ich bin ja Halbfranzose, meine Mutter ist Französin. Und von daher hat es mich dann nochmal in meine zweite Heimat gezogen, was mich auch total begeistert hat. Habe dort dann mein Masterstudium gemacht mit verschiedenen Auslandsaufenthalten und bin dann ins Investmentbanking gegangen. Das habe ich erst abgeschrieben gehabt, als ich mein Bachelor angefangen habe, ich so, um Gottes Willen, ich habe keine Lust auf 80-Stunden-Woche. Und dann hat mich das aber immer so fasziniert. Und dann hat meine Freundin mir gesagt, du mach doch mal ein Praktikum da drin, du bist die ganze Zeit so halb da drin, aber trotzdem zu großen Respekt davor. Und dann mach doch ein Praktikum. Wenn du 6 Monate leidest, ist ja nicht so schlimm. Danach kannst du ja immer noch was anderes machen. Und es hat mich dann so in den Bann gezogen, dass ich das dann 2 Jahre lang gemacht habe.
Wann war das? In welchem Jahr?
2017, 2018.
Wann war denn Lehman Brothers?
2007, 2008.
Ah ja, da ist ja schon wirklich eine Menge passiert, was das Image jetzt auch angeht, dieses Berufs. Hat dich das damals nicht abgeschreckt?
Nee, ich meine, wenn du so im Business School Umfeld bist, dann gibt es eigentlich nur 2 Berufe, die Leute ansteuern. Also ja, die viele ansteuern, sagen wir es mal so. Es ist das erste ist Investmentbanking, das zweite ist Unternehmensberatung und dann kommt der ganze Rest, also dann kommt Marketing und solche Dinge. Und ich dachte eigentlich, ich wollte Unternehmensberater werden, aber irgendwie war mir das zu ungreifbar. Es war mir so ein bisschen zu viel, auf Neudeutsch sagt man Bullshit. Es tut vielleicht jetzt meinen Beraterfreunden nicht gerecht, was sie als Arbeit leisten. Aber von daher hat mich dann das Banking wirklich da reingezogen. Und ich fand es war super interessant, weil ich meine, die Deals werden ja weitergemacht. Ja, ich meine, es werden weiter Firmen fusioniert, es werden weiter Firmen verkauft, es werden weiter Kapitalerhöhungen gemacht und so. Und da tut das Image eigentlich wenig zur Sache, wenn du Lust hast, in diesem Bereich zu arbeiten. Ich meine, viele Kollegen hassen das und sind auch nach kürzester Zeit wieder raus, also auch so wie ich eigentlich nach 2 Jahren. Bei mir war es aber wirklich deswegen, weil halt Finanzlos so gewachsen ist, dass wir uns gesagt haben, okay, das geht jetzt nicht mehr nur am Wochenende oder nur Part-Time, wir müssen das jetzt Vollzeit machen. Ansonsten hätte ich das auch gern weitergemacht.
Kommen wir nochmal auf YouTube. Ich vermute mal stark, dass unter Jugendlichen YouTuber als Karrierewunsch inzwischen sehr weit oben engagiert. Bei meinem 13-Jährigen ist das jedenfalls so. Wie erklärst du denn deinen Beruf deiner Oma? Mit Banker können sie ja wahrscheinlich noch was anfangen.
Also gut, mittlerweile bin ich ja eigentlich eher zum Unternehmer geworden, weil wir aus YouTube, also viele weitere Medienplattformen, also geschaffen haben, Podcast, Newsletter, arbeiten sehr, sehr viel an der Webseite, was wir eigentlich weiterentwickeln wollen, weil das unsere eigenen Assets sind. Von daher ist YouTuber eigentlich nicht so mein Job, sondern es war eher so der Schlüsselmoment, Finanzlos ein bisschen größer zu machen, wo wir halt gesehen haben, da ist ein Riesenbedarf zum Thema finanzieller Bildung. Und von daher würde ich einfach sagen, ich bin Unternehmer. Aber das war ich auch damals schon im Strukturvertrieb, habe ich mich auch als Unternehmer gesehen. Im Endeffekt war ich einfach nur ein extrem miserabel bezahlter Selbstständiger. Und da hatte meine Mutter auch immer Bedenken gehabt, hat sich da nie so gut gefühlt. Hat gesagt, oh Gott, der Junge, der muss jetzt noch, macht doch ein Studium. Und dann habe ich halt irgendwann aus eigener Initiative halt gesagt, ich mache ein Studium. Dann habe ich einen Job in der Bank gekriegt, dann war sie happy. Und dann, als ich dann wieder gesagt habe, ich werde Unternehmer, war sie so, läuft das denn und so weiter. Und als ich dann gesehen habe, okay, das läuft, dann war sie beruhigt gewesen. Aber wie soll ich meinen Beruf beschreiben? Ich sage einfach so, unser Job, ich sehe das eigentlich eher so als Team, ist das Thema finanzielle Bildung und ich bin da einfach nur ein Rad im Getriebe. Ja.
Apropos finanzielle Bildung, letzten Monat hattet ihr, wenn ich das so mal grob kalkuliere, da was man bei YouTube sieht, 500.000 Views, ihr macht so ein Video pro Woche, ne?
Ja, auf den neuen Videos, also insgesamt sind wir, glaube ich, bei 1,2 Millionen oder so. Corona-Hochzeiten hatten wir 4 Millionen, aber ja, 1,2 ist
im Monat
die aktuelle Zahl pro Monat, ja.
Ah, okay, dann habe ich da nicht alle gesehen. Aber okay, dann muss ich das nochmal
kurz... Du musst ja die alten Videos noch dazu rechnen. Also die 500.000 sind vermutlich richtig auf denen, die wir dann gepublished
auf
haben.
Auf denen, aber richtig.
Wir haben ja noch einen Bestand.
Okay, dann eine Million. Dann muss ich mal im Kopf hier jetzt mal zwei rechnen, das schaffe ich noch. Mhm. Denn gängige Rechner im Internet, da gibt es ja so ein paar, die spucken für diese Anzahl von Views einen Verdienst aus von, wenn ich das jetzt mal verdoppel, zwischen 400 und 1200 Euro. Hast du schon mal bereut, nicht Investmentbanker geblieben zu sein?
Ja, die Rechnungen sind falsch. Also wir verdienen mehr. Also allein mit den Werbeeinnahmen. Dahingehend, diesen Mittelwert, den du hast, ist ja wahrscheinlich 1 Euro pro 1000 Views. Ne? Das ist so ein Mittelwert über ganz YouTube, über die ganze Welt, über die ganzen Branchen. Da kannst du dir schon vorstellen, dass es unpräzise ist. Wir haben den großen Vorteil, dass wir in der lukrativen Branche sind, nämlich Finanzen. Das heißt, die Werbung, die vor unserem Video geschalten werden, sind, also bezahlen die Leute deutlich teurer. Nichtsdestotrotz ist das aber noch verhältnismäßig gering, ein kleiner Tropfen auf den heißen Stein. Denn wir haben ja 12 Mitarbeiter, da kannst du ausrechnen, dass du mit 1200 Euro nicht so weit kommst. Und unsere größeren Einnahmen sind affiliiert. Also wir haben also Partnerschaften mit Banken, Finanzdienstleistern, die wir für gut erachten. Und dann platzieren wir da Links auf der Webseite oder unter unseren Videos. Und wenn jemand draufklickt, kriegen wir eine Provision. Also vielleicht nur mal als Größenordnung, ist ja auch kein Geheimnis. Also was YouTube angeht, dieser 1 Euro pro Klick, den wir haben, also im Finanzbereich oder auch in Deutschland, kannst du da deutlich mehr ansetzen. Und im Finanzbereich also 10 Euro und abwärts, ne? Pro 1000.
Okay. Ja gut, das würde immer noch nicht reichen, um 12 Leute zu ernähren, aber du hast gesagt, das ist auch der kleinere Teil. Ja?
Genau.
Okay, interessant. Muss man aber natürlich erstmal so groß werden, damit man attraktiv wird für Partner, um so Affiliate-Programme überhaupt machen zu können.
Interessanterweise nicht. Also es gibt ja sehr viele ganz kleine YouTube-Kanäle und es gibt solche Affiliate-Netzwerke, wo du, und das finde ich auch in Deutschland sehr gut, wir sind ja auch gerade dabei überlegen, ob wir was in Frankreich machen und da hast du diese Infrastruktur noch nicht, diese Affiliate-Infrastruktur. Du hast ja so Netzwerke, da sind quasi alle, also ausnahmslos alle Finanzdienstleister drauf und du kannst dich dann einfach bewerben und dann gucken die kurz, ob du irgendwie brand-compliant bist und nicht irgendwie so eine Traderbude oder so. Und dann holst du dir den Link, platzierst den und kannst direkt damit schon loslegen. Und so haben wir das ja auch gemacht. Ne?
Das heißt, der Einstieg ist gar nicht so schwer, wie es klingt. Sicher braucht man eine ganze Weile. Wie lange habt ihr gebraucht, bis du gekündigt hast? Du hast 2015 damit angefangen, glaube ich.
Ja, 2015 angefangen. Ich glaube, nach 4 Jahren. Also wir machen das jetzt ein Jahr Vollzeit. Also wir haben im September letzten Jahres, genau, sind wir nach Berlin gezogen und haben das ja Vollzeit aufgestellt.
Wie habt ihr euch da motiviert am Anfang? Ich meine, ich nehme an, das ist relativ frustrierend, wenn man anfangs da ja doch erheblichen Aufwand treibt. So Videos zu produzieren ist zwar heute leichter geworden, aber immer ist es auch noch in der Nachbearbeitung natürlich noch Arbeit. Und dann habt ihr ja wahrscheinlich am Anfang
erstmal... Wir hatten auch ein ganz... Also aus Finanzen ein Unternehmen zu machen, war nie ein Plan gewesen. Das war nie das Ziel. Das war einfach nur, ich meine, vielleicht von der Idee her, wie ist das entstanden? Arno hatte sich damals, also hat in London bei TransferWise gearbeitet, einem ganz großen Fintech. Und davor, bevor er bei TransferWise gearbeitet hat, hat er sich bei Google beworben, genau so rum war das. Und wollte dort Country Manager YouTube werden, sprich also Ansprechpartner für deutsche YouTuber. Ist dort ziemlich weit gekommen im Bewerbungsgespräch und musste sich intensiv mit den Erfolgsfaktoren für YouTube auseinandersetzen. Und hat dann 4 Recherche betrieben. Er kommt ja aus dem SEO-Bereich, weiß also, welche Keywords gesucht werden, also was Leute im Internet interessiert. Und er hat halt festgestellt, dass es viel Interesse für das Thema Finanzen gibt und verhältnismäßig wenig Content oder so gut wie kein Content auf YouTube. Es gab zwei weitere Kanäle, die es vorher schon gab, also Aktien mit Kopf und Talerbox gab es da schon. Aber das war auf so einem geringen Niveau. Ich glaube, ich weiß nicht, wie viele Abos Kolja von Aktien mit Kopf damals hatte. Ich glaube, 14.000 oder so. Und so sind wir halt auf den Trichter gekommen zu sagen, wir wollen das YouTube-Thema mal antesten. Und wir haben uns über jeden View gefreut. Am Anfang, ich weiß noch, wir haben 3 Videos vorproduziert gehabt. Das hat Ewigkeiten gedauert. Also wirklich wochenlang haben wir daran gearbeitet und haben gezögert und also das Publishing rausgezögert. Und irgendwann habe ich gesagt, so jetzt reicht's, jetzt drücken wir auf den Publish-Knopf. Und das war, wir haben bis spät in die Nacht gearbeitet und dann morgens aufs Publishing gedrückt und sind dann im Breakfast, also frühstücken gegangen in London und haben dann auf unserem Telefon geklebt und uns und die Views immer aktualisiert. Und dann irgendwann hatten wir 100 Views. Also so, boah, 100 Leute, stell mir vor, das sind so 3 große Schulklassen, weißt du? Und so sind wir halt da reingewachsen. Ne? Und dann irgendwann entkoppelst du dich halt so ein bisschen von den Zahlen. Wenn ich jetzt so ganz locker sage, ja, 1,2 Millionen Views, kann man das halt nicht mehr visualisieren, so intern, wie viel das wirklich ist. Ne?
Nee, das stimmt. Wie habt ihr denn die ersten 100 bekommen? Ich meine, ihr seid dann ein Video von wahrscheinlich Millionen gewesen, die an dem Tag hochgeladen worden sind bei YouTube. Wie habt ihr die ersten erreicht?
Wir haben halt den großen Vorteil, dass das Finanzen, wie gesagt, noch ein, also so gut wie kein Thema auf YouTube war. Also wir waren dann so der 3. oder 4. Kanal. Und wir haben uns auf Search konzentriert. Also wie gesagt, Arno kam ja aus dem SEO-Bereich, also Keyword-Optimierung.
Suchmaschinenoptimierung,
genau.
Ich glaube, wir müssen ein Glossar anhängen. Wir haben so ein paar Begriffe schon genannt. Du hast P2B vorhin genannt, P2P, Peer-to-Peer-Kredite. Vielleicht können wir ein paar Videos von euch verlinken, damit die Leute dann nochmal nachlesen können oder nachhören können.
Ja, ansonsten einfach überhören. Ich versuche es ja dann vielleicht nochmal nachher zu erklären. Die ersten Videos waren dann halt wirklich auf Suchmaschinenoptimierung ausgesetzt. Das heißt, es waren Videos, wo wir dachten, dass die viel gesucht werden. Und das hat man in unserem Traffic am Anfang auch gesehen. Wir hatten einen hohen, also an unserem Besucher-Flow. Und wir haben halt gesehen, dass viel über die Suchleiste kam. Also YouTube ist ja, ich glaube, wenn ich mich nicht irre, die zweitgrößte Suchmaschine der Welt. Also nach Google wird am meisten auf YouTube gesucht. Zumindest war das damals so. Vielleicht hat sich das verändert. Vielleicht ist jetzt Amazon irgendwie weiter vorne. Und darauf haben wir halt optimiert und mittlerweile ist Suche bei uns, keine Ahnung, so 10 oder 15% allerhöchstens und einer der meistgesuchten Terms ist Finanzfluss, das heißt, die Leute suchen halt, um auf unseren Kanal zu kommen.
Ihr seid schon eine Brand.
Genau, und so haben wir halt die ersten Views gemacht, ne? Und dann haben wir irgendwann so einen kleinen Hack gehabt, dass wir in verschiedene Facebook-Gruppen mal gepostet haben, was ja dann auch später exzessiv gemacht wurde und von Facebook dann gebannt wurde, aber damals ging das noch und ja, wir haben halt versucht, wirklich unsere Videos überall in den Mann zu kriegen und dann ist es organisch gewachsen. Also wir haben da nie irgendwie Werbung geschalten oder solche Dinge.
Um Investmentbanker zu werden, gibt es ja etablierte Pfade, herausragende Universitäten, eine Menge erfahrener Kollegen, die den Job vor dir schon gemacht haben. Du warst, hast du ja gerade gesagt, einer der ersten Finanz-YouTuber in Deutschland. Von wem lernst du oder von wem lernt ihr? Wer waren eure Wegbereiter?
Also im YouTube-Bereich würde ich mal fast behaupten, also da haben wir halt alles selbst rausgefunden durch Experimentieren und wir haben uns natürlich viele andere YouTube-Kanäle angeschaut, die nicht im Finanzbereich sind, also auch mal nach Amerika rüber geschaut, da gibt es natürlich auch ein paar gute Finanzkanäle und wir haben halt geguckt, wie machen die das so, also zum Beispiel das Thema Jump Cuts, ja, wir haben uns halt überlegt, okay, wie machen wir das, soll ich das so ein bisschen soll ich mich so von eine Tafel stellen oder von so einem Flipchart und dann irgendwas aufzeichnen, aber das ist irgendwie so ein bisschen altbacken, so ein bisschen verstaubt. Ich weiß nicht, ob die Leute das gucken. Dann haben wir gesagt, okay, wir machen dann halt Animationen dazu und es ist halt vom Produktionsaufwand nochmal viel, viel höher. Das hat aber keiner gemacht, aber es gab super gute Erklärvideos in anderen Bereichen. Ich kenne jetzt ehrlich gesagt die Kanäle nicht mehr aus. Kurz gesagt zum Beispiel, genau. Kurz gesagt ist halt so ein Kanal, ne? Die erklären halt alles Mögliche, also wissenschaftliche Themen zum Beispiel und sehr, sehr hochwertig animiert. Ich meine, verbringen Wochen an ihren Animationen. Und dann haben wir uns ein bisschen daran orientiert und haben gesagt, okay, dann kriege ich das aber nicht hin, einen Satz fehlerfrei auszusprechen. Also zumindest war das früher so gewesen. Ich hatte ja null Kameraerfahrung und von daher musste wirklich jeder Halbsatz schon fast geschnitten werden. Und dann haben wir gesagt, okay, das sieht ja furchtbar aus, wenn ich da von links nach rechts die ganze Zeit springe. Und dann musste ich mir das antrainieren und dann haben wir uns halt auch viele andere Kanäle angeschaut.
Jump Cuts hast du erwähnt, nur dazu Erklärung, das ist, wenn man hart schneidet zwischen ohne Blende und ohne zweite Kamera oder so, ne?
Genau, und dadurch, dass du ja eine natürliche Bewegung hast, siehst du diese Cuts halt. Und der Jump kommt halt daher, dass du von der einen Ecke des Bildes in die andere springst. Ja, dann ist auf einmal deine Haare von links nach rechts gewischt, innerhalb von einer Millisekunde.
Du wolltest gerade noch was sagen? Hätte ich unterbrochen.
Also im Banking-Umfeld, also das hast du ja auch gerade in deiner Frage angesprochen gehabt, hatte ich natürlich auch ich hatte einen Mentor in Frankfurt, der bei der Deutschen Bank gearbeitet hat, der mir davon abgeraten hat, Banker zu werden, weil der ein ganz schlimmes Leben hatte. Also das heißt ganz schlimmes Leben, also er hat Hardcore-Arbeitszeiten gehabt, das hat mich ein bisschen geprägt, ich bin mit ihm essen gegangen, so Mittagsessen, das war so immer so das Highlight meines Quartals, das versucht alle 3 Monate mal zu machen. Und dann kam der Anruf von seinem Chef und ist ja ganz, ganz ruhig geworden. Und dann so, ja, alles klar, ich komme rüber. Und dann mussten wir unser Essen in 30 Sekunden runterschlingen und wieder los. Und ich so sagte, nee, da habe ich keinen Bock auf sowas. Und als ich mich dann aber später bewusst dazu entschieden habe, zu sagen, ja, ich will aber trotzdem in diesem Deal-Environment mitmachen. Und dann hat er mir unglaublich geholfen, dieses Banking-Vokabular zu lernen, ja, weil ich meine, in der Bank oder zumindest in der Investmentbank sind alle Leute irgendwie ein bisschen gleich, also vom Lebenslauf her. Das klingt ja so ein bisschen stereotypmäßig, aber du musst halt so ein bisschen in die Welt reinfinden, in Anführungszeichen.
Wie, wie kamst du zu diesem Mentor? Das ist ja super spannend.
Das war die Uni, glücklicherweise. Ich habe an einer Privatuni studiert, habe es mir doch selbst bezahlt und selbst einen eigenen, deswegen übrigens auch dual, damit ich meine Lebensunterhaltskosten in Frankfurt schultern kann. Und diese Bank hat mir dann auch einen Kredit gegeben für diese Zeit. Und die Uni hat dann so einen Matching-Prozess gemacht. Das war übrigens ursprünglich gar nicht mein Mentor gewesen, wenn ich mich irre, sondern von einem Freund, aber der wollte was anderes machen. Und dann sind wir zusammen mit unseren Mentoren was trinken gegangen. Also Mentoren klingt so hoch, ne? Das sind halt einfach Alumnis, also alte, also ehemalige Studenten und die sich dann engagieren. Ja,
ach, eine tolle Sache.
Ja, finde ich auch. Also es sollte es in jeder Uni geben, aber so ganz großen so staatlichen Universitäten ist das Thema Career Service, also es war bei uns der Career Service, der das gemacht hat, vermutlich viel zu klein und ich finde sowas mega wichtig. Ich versuche sowas auch, also sobald mich irgendjemand anschreibt oder gefragt hat, gut, das ist jetzt natürlich weniger der Fall, weil ich bin so einem klassischen Karriereschema bin, aber sobald ich auf LinkedIn angeschrieben wurde, als ich noch in der Bank war, habe ich immer versucht, irgendwie zumindest mal 15 Minuten abends im Taxi mit der Person zu telefonieren und ein paar Tipps an die Hand zu geben.
Hat dich das mitgeprägt, auch dann bis dahin überhaupt Finanzfluss zu gründen? Also im Sinne von auch was weitergeben, selber Mentor sein für andere?
Ja, also ich meine, ich habe das kam ja vorher schon aus meiner Finanzvertriebzeit, dass ich quasi beraten habe. Und ich wurde auch von meinen Freunden, die Bankkaufmannsausbildung gemacht haben, auch angesprochen, was soll ich denn machen? Das heißt, die haben ihre Verträge bei mir gemacht und nicht bei ihrem Arbeitgeber. Und so hat sich das immer so ein bisschen entwickelt. Ja.
Was haben denn deine Kommilitonen gesagt und auch deine Kollegen aus der Banking-Zeit, als du dann gesagt hast, ich kündige und werde jetzt hier Profi-YouTuber?
Super viel positives Feedback. Also, wo ich immer wieder überrascht war, ist, dass Leute, die halt in Studiengängen vor mir waren oder im selben Jahrgang oder darunter, haarscharf unsere Videos verfolgen. Also wirklich sich alles anschauen. Also wir haben super viele BWLer und Banker in unserem Umfeld, weil nur weil du Banker bist, heißt es nicht, dass du weißt, wie du dein Geld anlegen sollst. Wenn du zum Beispiel große Unternehmen berätst, hat das ja mit deinen privaten Finanzen nichts zu tun. Und die finden das voll gut. Und ich wurde auch von Leuten, die ich zu Studienzeiten bewundert habe, die zum Beispiel in irgendwelchen Hedgefonds unterwegs sind oder irgendwie nach Amerika gezogen sind und dort richtig dicke Deals machen, dann oder sehr prestigereiche reiche Investmentbanken, die mich dann anschreiben und sagen, hey, voll cool, dein Video und solche Dinge. Und das finde ich halt echt immer, fand ich immer interessant, weil das ja nie die Zielgruppe war. Die Zielgruppe sind ja eigentlich eher so Leute, wie was ich eben so ein bisschen schematisch dargestellt habe, mein Bruder, ja, Ingenieure, also Leute mit akademischem Hintergrund, die aber keine Lust haben, sich intensiv mit dem Thema Finanzen auseinanderzusetzen, aber wissen, dass es ein Thema ist. Ne?
Aber wenn du jetzt sagst, dass nicht mal BWLer oder Investmentbanker im Zweifel genauer wissen, wie sie sich mit ihren privaten Finanzen auseinandersetzen, woher bekommt man denn außer von dir, von Finanzfluss, heute so ein Wissen? In der Schule nicht, wenn man nicht das Glück hat, wie du in einem familiären Umfeld aufzuwachsen, wo man das auch thematisiert, vielleicht weil die Eltern es selber auch nicht wissen. Wo kommt man denn dann an solche Informationen ran? Was würdest du Leuten raten? Also außer natürlich Abonnent von Finanzfluss zu werden.
Ja, also ich meine, es gibt auch gute Berater. Also wir machen zwar immer alles digital. Unser Slogan ist es zu sagen, wir wollen finanzielle Selbstentscheider quasi ausbilden oder ja dahin bringen. Aber es gibt auch gute Berater. Man muss halt immer nur mit einem sehr kritischen Denken hingehen. Und das Gute ist, dass man seinen Berater heutzutage einfach sehr gut challengen kann, indem man halt einfach das, was er sagt, mal in Google eintippt und dann mal guckt, ob das stimmt. Und dann halt mal sagt, okay, Riester ist so das beste Finanzprodukt überhaupt. Dann gibt man das mal auf Google ein und dann kann man da sehr schnell Gegenargumente zu finden. Ansonsten gibt es auch Bücher. Also es gibt jede Menge Informationsquellen. Und es gibt ja auch zig hunderttausend oder Millionen Menschen sogar in Deutschland, die es ohne unsere Hilfe schaffen. Also ja.
Ja, aber das, was du sagst, ich finde, es ist gerade im Finanzumfeld echt schwierig, wenn man kein Vorwissen hat. Nehmen wir mal das Beispiel von dem Berater und Riester, denn in der Regel funktioniert ja Beratungsgeschäft heute zum überwiegenden Teil, jedenfalls für die Normalsterblichen, über Provisionsbasis. Also die Beratung ist kostenlos und der Berater verdient sein Geld mit Provision. Und für den ist ja so ein ETF-Sparplan extrem unattraktiv, ne? Die sind ja genau deswegen so spannend, weil sie eben so geringe Gebühren haben, was auch heißt, dass sie wenig provisionsträchtig sind. Wem kann man denn da wirklich trauen?
Ja, ich meine, wir kriegen ja auch regelmäßig mal so die Frage, kennt ihr einen guten Berater? Oder zum Beispiel gerade im Versicherungsumfeld ist es ja quasi noch wichtiger, wenn du dich zum Beispiel privat versichern willst oder wenn du eine Berufsunfähigkeitsversicherung abschließen willst. Das sind ja extrem komplexe Finanzprodukte, ne, weil du ja so viele Klauseln hast und jede einzelne da irgendwie eine Rolle spielt und individuell auf dich anders sich auswirken kann und manche Dinge brauchst du, andere brauchst du nicht. Und da sagen wir ja auch, bei sowas solltest du den Berater nehmen, aber da können wir halt keine konkrete Empfehlung aussprechen und sagen, geh zu dieser und jener Person. Ja, es ist schwierig, also es ist de facto schwierig, einen richtigen Berater zu finden. Und klar hat er einen Interessenskonflikt, der will ja auch Provision verdienen, das ist klar. Dann kannst du natürlich auf einen Honorarberater zurückgreifen. Den bezahlst du dann pro Stunde, wie zum Beispiel einen Steuerberater oder einen Arzt, das siehst du zwar nicht, aber der wird ja pro Leistung quasi bezahlt. Und was wir bei den Finanzprodukten ja nicht kennen, da wirst du ja quasi über die Provision bezahlt. Und ja, wer zum Thema Anlage beraten werden will, der sollte sich einen Honorarberater nehmen. Bei Versicherungen ist es halt schwierig. Ja, musst du halt einfach dich selbst informieren. Du kannst natürlich zum Beispiel rein über die Preisschiene gehen und dich dann bei Check24 oder so übers Telefon beraten lassen. Davon würde ich eigentlich eher abraten, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass die da sehr qualitativ hochwertig ist. Also es ist nicht einfach. Und deswegen ist es halt wichtig, sich vorab zu informieren. Bevor ich mich zum Thema Berufsunfähigkeitsversicherung beraten lassen würde, würde ich mir auf jeden Fall 3-4 Ratgeber im Internet dazu durchlesen, um halt einfach die Argumente in der Hand zu haben. Ne?
Also nie uninformiert zu einem Berater gehen, ist auf jeden Fall schon mal ein guter Tipp, glaube ich.
Das macht man aber auch selten. Also ich meine, das ist ja eine Tendenz, die man mehr und mehr hat. Ja, es gibt ja, wie viele Leute googeln ihre Krankheitssymptome vorher, bevor sie zum Arzt gehen.
Ob das immer so eine gute Idee ist, weiß ich nicht.
Aber im Finanzen ist es auf jeden Fall eine gute Idee, ja. Beim Arzt, da lässt sich drüber streiten, ja.
Ja, komisch, ne? Aber da rate ich zumindest meiner Mutter immer von ab. Die macht sich dann viel zu viele Gedanken. Beim Finanzthema ist das, glaube ich, auch nicht ganz einfach, weil man da natürlich auch unterschiedliche Lager hat. Ja, gibt natürlich auch welche, die meinen, dass das mit den ETFs alles ganz, ganz schwierig ist und irgendwann in einer großen Blase mündet. Aber darauf können wir heute jetzt nicht mehr eingehen. Was habt ihr denn jetzt noch vor? Du hast schon im Nebensatz vorhin erwähnt, beachtlich 12 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die da für euch arbeiten. Du hast eine Website erwähnt, du hast selber einen Podcast inzwischen und ihr bietet, glaube ich, auch einen Kurs an, ne?
Also ja, einen Finanzbildungskurs. Einen Kurs, ja.
Was macht ihr da? Also an wen richtet er sich? An deine BWLer-Kollegen oder doch an den Normalo?
Ja, also das Produkt, als wir das vor circa einem Jahr ins Leben gerufen haben, also Dezember letzten Jahres, war so das Ziel gewesen, also wir hatten zu dem Zeitpunkt, ich glaube, 250 Videos auf YouTube online und sowas oder sowas. Und wir haben mehr und mehr Anfragen bekommen nach dem Motto, ey, gibt es das irgendwo in strukturierter, wo man wirklich an der Hand genommen wird? Ich weiß jetzt nicht, wo ich anfangen soll. Habt ihr auch einen Online-Kurs? Macht ihr Seminare oder macht ihr private Coachings oder sowas in der Richtung? Und ja, Coaching-Seminare ist halt zeitlich nicht drin. Deswegen haben wir gesagt, okay, wir machen einen Premium-Online-Kurs, also wirklich so einen Online-Kurs, der nochmal bei Null anfängt, so komplett, dann über das Thema, ich räume meine Finanzen auf, also Bestandsdinge quasi durchgehen und dann halt ein passives Portfolio aufbauen. Ein bisschen Steuer ist übrigens auch mit dabei. Und das halt mit Workbooks, mit Excel-Sheets und solchen Dingen, wo halt wirklich die Leute Schritt für Schritt an der Hand genommen werden und halt die Gewissheit haben, wenn ich das gemacht habe, brauche ich nichts anderes mehr. Und interessanterweise, was wir festgestellt haben, ist, dass wir eine verhältnismäßig hohe Frauenquote haben, also deutlich höher als in allen unseren anderen Medienkanälen, die so an die Hand genommen werden wollen und dann auch bereit sind, den stolzen Preis von ja, rund 500 Euro dafür zu bezahlen.
Oh ja, okay. Ah, ist ja auch interessant. Also ist dieses YouTube-Ding, das so männlich dominiert ist, vielleicht von der Art zu lernen, auch abhängig?
Ja, also ich meine, wir haben ja viele Feedback-Gespräche geführt mit den Kursteilnehmer und Teilnehmerinnen und die haben uns halt so das Feedback gegeben, dass es halt so eine eigene kleine Blase ist, in der man alleine ist und sich selbst durcharbeiten kann, wohingegen man auf YouTube halt viel, gerade wenn man in der Kommentarsektion unterwegs ist, im Kommentarbereich, wird man halt viel bewertet. Da geht es halt auch oft mit harten Bandagen zu, ne? Und da bietet halt so, ja, so ein separater Online-Kurs, halt so ein bisschen so ein Ruhepol, wo du sagen kannst, okay, ich gehe das jetzt mal wie in der Uni, Schritt für Schritt, Video für Video durch, in ganz kleinen Häppchen. Also es gibt selten Videos, die länger als 5 Minuten sind, dafür dann aber 82 oder so und 92 oder so. Und da kann man es dann halt in seiner eigenen Geschwindigkeit durchgehen. Ne? Und Männer wollen halt das Ganze selbst lernen. Die wollen halt, ich pauschalisiere jetzt stark, ne? Klar haben wir auch viele Männer, die den Online-Kurs kaufen, aber tendenziell wollen Männer das halt selbst lernen, wollen dann halt auch das anfangs unseres Gesprächs angesprochene Schmerzensgeld bezahlen oder Lehrgeld bezahlen, wollen dann mal mit Knockout-Zertifikaten probieren oder bei Tesla unbedingt dabei sein, bis sie dann merken, ach so, okay, mit dem ETF hätte ich jetzt langfristig doch mehr Rendite gemacht. Und Frauen wollen dann halt wirklich so eine mehr Guidance haben, also jetzt mal ganz pauschal gesprochen.
Und dann hast du vorhin noch spannend, weil ich davon nichts gehört hatte, erwähnt, dass ihr über Frankreich nachdenkt, also Internationalisierung für euch ein Thema, Frankreich mit als Halbfranzose für dich naheliegend, aber vielleicht ja nicht das letzte Land.
Ja, wobei wir in Deutschland jetzt noch so viele Baustellen haben, dass wir weiteres Land außer Frankreich wird es erstmal nicht geben und Frankreich auch nur jetzt erstmal die Webseite. Also die ganzen, ich würde es zeitlich nicht hinbekommen, noch Videos zu machen, wobei ich es liebend gerne machen würde, aber da brauchen wir halt jemanden, der das halt übernehmen kann bei uns im Team. Der am besten auch Deutsch-Franzose ist, also ein bisschen mehr Franzose als Deutsch und aber versteht, was in Deutschland unsere Philosophie ist und die quasi nach Frankreich transportiert, weil da ist Frankreich heute, wo Deutschland 2015 war, also YouTube ist komplett leer, was Thema Finanzbildung angeht. Natürlich hast du viele Trader und Zocker und ich zeig dir, wie du super schnell reich wirst, Chaka-Leute, aber seriöses Wissen gibt es dort noch nicht.
Dann drücke ich euch dafür schon mal die Daumen, aber nicht nur für Frankreich, sondern auch für Deutschland, denn von mangelnder finanzieller Bildung können wir auch bei Smartsteuern ein Lied singen. Insofern viel Erfolg für die Zukunft. Dieses Problem in Deutschland letztendlich komplett zu beseitigen, haben wir alle was von als Gesellschaft. Ich danke dir ganz herzlich, Thomas, dafür, dass du dir Zeit genommen hast.
Danke dir für die Einladung.
Schönen restlichen Tag.
Danke dir. Bis dann.
Wenn euch die Episode gefallen hat, lasst uns gerne eine Bewertung auf iTunes da und abonniert den Podcast. Und noch ein Hinweis in eigener Sache. Wir freuen uns sehr, dass Smartsteuer nominiert ist für den Xing New Work Award. Noch bis 12. November könnt ihr dort für uns abstimmen. Den Link findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank.